Deutschlandfunk. Das Feature.
Hanni, das Weiße ist Tante Brunhilde. Ja. Und die Tante Trude.
Ja. Am Küchentisch meiner Oma vor gut 10 Jahren. Pergamentpapier mit Spinnwebendruck. Es knistert, wenn die Oma umblättert. Wir haben eines ihrer vielen Fotoalben aus der großen Wohnzimmerschrankwand geholt.
Da, die Trude, ne?
Die haben wir ja so geliebt. Die hat uns ja so unterstützt. Wenn die nicht gewesen wäre.
Mit Geld.
Die hat immer jeden Monat Geld geschickt. Und was wir an Schmuck hatten, haben wir alles nur von ihr. Das weiß ich nicht, wer es ist. Das auch nicht.
Und wann ist die Trude gestorben? In welchem Jahr?
1943.
Ja, in der Klinik, ne?
Ja. Wer ist das?
Kastan.
Ja, Onkel Kastan. Und der Löser.
Weißt du, wer das ist da?
Nee, das ist
ein Studienfreund. Nee,
das ist der Onkel Kastan, denke
ich. Ach, vielleicht seine ist seine Frau. Familie, ne?
Ja, seine Familie.
Tante Trude. Erinnerungen an einen Euthanasiemord. Ein Feature von Johanna Herzing.
Die Verwandtschaft meiner Oma war mir schon als Teenager geläufig. Auch die längst Verstorbene. Ich glaube, das Wort Illuster beschreibt sie gut. Es fanden sich darin schon früh im vergangenen, also im 20. Jahrhundert, studierte und geschiedene Frauen, Bauhäusler, Vegetarier und Nacktbader, völkische Romantiker und Antisemiten, Bildungsbürger und Bauernführer. Ein Panorama, das mich sehr faszinierte. Die Kulisse dafür war Dresden, genauer gesagt die Gartenstadt Hellerau, wo meine Oma 1921 geboren wurde.
Das kennen Sie schon, nicht? Das
ja,
ist
genau.
Auch wieder an der Brüschen Terrasse. Tante Trude.
Hat die Trude in Dresden direkt gelebt eigentlich?
Ja.
Mhm. Also nicht in Hellerau?
Naja, als sie noch zu Hause gewohnt hat, als sie zur Schule ging und studiert hat, da hat sie in Hellerau gewohnt. Aber als Lehrerin hat sie eine eigene Wohnung
und da Dresden. War sie erst in Dresden
ja,
an der
ja.
Schule?
Mhm. Ja.
Etwas einsilbig wurde die Oma, wenn es um Tante Trude ging, die ältere Schwester ihrer Mutter. Gestorben 1943 in einer Nervenklinik, so ihre Auskunft. Die Nazis hätten Trude da verhungern lassen.
Weißt du, in welcher Stadt die Trude war? In welchem?
Erst Dresden.
Wo sie, ja, aber wo sie dann gestorben ist?
In Posen, in... Ob sie direkt in Posen, nicht? Das ist doch die Hauptstadt. Ich kann mich jetzt nicht genau erinnern. Es kann auch, ist mir entfallen.
Ja, jetzt. Aber ihr wart bei der Beerdigung dann, oder?
Nein.
Nee? Nee. Aber deine Mutter?
Es war doch Krieg.
Hm.
Meine Mutter wird dort gewesen sein. Und der Onkel Heinz, ne?
Mhm. Weißt du, wie alt die war, als sie gestorben ist?
Nein, über 50.
Ja.
Guck mal, ist doch eine schöne Frau, ne?
Ja, aber unglaubliche Augenringe.
Ja, ja, ganz dunkle Augen.
Meine Schwester und ich fanden die Tante Trude auf den Fotos irgendwie lustig. Eine eher kräftige Frau mit auffälligen tiefen Schatten unter den Augen. Onkel Fester, haben wir manchmal gesagt, und uns sehr amüsiert. Onkel Fester war ein kahlköpfiger Charakter aus dem Film The Addams Family. Ein behäbiger und einfältig wirkender Typ mit, naja, eben Augenringen.
Die Anstrengung, die war überanstrengend. Lesebücher mitgeschrieben, ne? Und für die Schüler. Und hat sie eben auch für die Hefte und so weiter gemacht, das eben eine Hilfe ist für ihr Lernen.
Tante Rotraut, die jüngere Schwester meiner Oma und seit deren Tod vor knapp 3 Jahren eine der wenigen noch lebenden Personen, die Trude kannten. Rotraut ist über 90. Erst vor kurzem hat sie aufgehört, sich die Haare zu färben. Ich habe ihren Rollstuhl nach draußen geschoben. Wir sitzen im kleinen Park hinter dem Altersheim. Tante Trudes Nichten, meine Oma und ihre Schwestern, haben sich eigentlich immer gern an sie erinnert. Die Trude hat geholfen, die Trude hat Verantwortung übernommen, die Trude hat Dinge geregelt, die die eigenen Eltern nicht hinbekommen haben. Die Trude war so unheimlich gebildet und schlau, hatte Architektur studiert und ein Ingenieursdiplom, hat in Ostpreußen Häuser entworfen, bevor sie umschwenkte und in den 1930er Jahren an der TH Dresden Lehrbeauftragte für Pädagogik wurde. Eine der ersten, wenn nicht die erste Frau, die dort unterrichtet hat, wie mir eine Archivarin schreibt.
Die Tante Trude, das ist für mich immer eine liebe und herzliche und bloß traurig, dass es so schlimm gestorben ist. Ne? Die hat auch so Gedichte manchmal gemacht, das war so lustig. Wie hieß es gleich? Warte mal. Ach, da gab es eben nichts zu essen in der Zeit, ne? Und da hat sie mal so ein Gedicht gemacht. Da kam ein Mann. Was hat er in der Hand, der Schwieligen? Ein Postpaket. Und nimm es an, es ist gefüllt mit Fressabilien. Das war so ihre Art, dass sie dann eben.
Das mit dem Hunger war fester Bestandteil der Erzählungen über die Todesumstände von Tante Trude. Auch die Sache mit der Apfelsine.
Sie hat so einen Tobsuchtsanfall gekriegt. Und da hat sie der Onkel Heinz auf dem Schoß gehabt und hat sie weggefahren in die Anstalt, wo sie dann dahin gekommen ist. Und da ist sie grauslich zu Tode gekommen, weil damals nichts zu essen gab. Und da war ihnen zu schade, für so eine Todkranke noch was zu essen zu geben. Da hat der Onkel Heinz eine Apfelsine durch ihren Käfig, weil die im Käfig war, durch ihre Tobsuchtsanfälle. Aber die werden ja schließlich nicht besser, wenn sie so behandelt wird. Und da hat er eine Apfelsine durchgekullert und die hat sie gefressen mit Haut und Haar, wo sie sonst immer so pingelig sauber war.
Meine Oma hatte die Geschichte im Grunde genauso, aber nie so detailliert erzählt. Dass Heinz, der jüngere Bruder von Trude, da involviert war zum Beispiel. Davon wusste ich nichts, bis meine Oma vor etwa 3 Jahren starb. Sie hat nicht davon gesprochen und ich habe nicht nachgefragt. Wie und warum Trude in die Klinik kam, das war eigentlich kein Thema. Fest stand, Trude wurde psychisch krank und alles andere schien irgendwie unausweichlich.
Ja, hier oben, das ist ja die Trude, ne?
Ja, ja.
Ja,
da
extrem.
War sie schon krank. Mhm. Sie war zuerst in Posen als Rektorin von der Uni und musste ab und zu in die Nervenklinik. Sie war dann Doktor geworden und dann Professor geworden. Aber was sie jetzt unterrichtet hat, das weiß ich jetzt nicht.
Warst du mal in Posen?
Nein, nee.
Nie.
Nee.
Aber das war eine deutsche Universität, oder was?
Damals war Posen deutsch, ne? Das hatten sie ja in Polen schon mal weggenommen, ne? Und jetzt haben sie die Polen alles wiedergekriegt und noch mehr dazu, das ganze Swinemünde und alles.
Aber mussten ja auch was im Osten weggeben, ne? Also zum Beispiel.
Als ich meiner Oma 2006 diesen schulmeisterlichen Vortrag über die polnische Nachkriegsgeschichte und das Thema Vertreibung hielt, war ich noch Studentin. Irgendwie hatte es mich damals nach Frankfurt-Oder und später nach Warschau verschlagen, wo ich Polnisch lernte. Dass Tante Trude mehr als 60 Jahre vor mir in der Gegend gelebt hatte, war mir überhaupt nicht bewusst gewesen. Sie wohnte zwar nicht in Posen, aber doch nicht weit davon entfernt, in Schneidemühl. Unterrichtete an einer sogenannten Lehrerinnenbildungsanstalt. Aber in meiner Studienzeit interessierte Tante Trude mich eigentlich nicht mehr besonders. Zu ihr schien alles gesagt. Doch dann starb meine Oma und plötzlich tauchte ein Koffer auf. Zeitungsausschnitte, Fotos, Briefe, Urkunden, Eine Art Familienarchiv. Darunter auch einige Briefe von Trude und ihre Sterbeurkunde.
Standesamt Meseritz-Oberwalde. Die Professorin Martha Liska Gertrud Ferchland, evangelisch, wohnhaft in Schneidemühl, Gartenstraße 6, ist am 21. Februar 1943 um 13.30 Uhr in Meseritz-Oberwalde verstorben.
Endlich ein Ort. Im Internet fand ich auf die Schnelle heraus, dass die Landesheil- und Pflegeanstalt Meseritz-Oberwalde, gelegen zwischen Frankfurt-Oder und Posen, eines der Krankenhäuser war, in denen während der NS-Zeit systematisch Patienten ermordet wurden. Nicht während der später als T4 bekannt gewordenen Mordaktion. Die lief ab dem Herbst 1939, wurde aber im Sommer 1941 vorübergehend gestoppt. Der Grund? Die Nazis sorgten sich um ihr Ansehen in der Bevölkerung. Das Töten von Kranken, Alten, Behinderten und politisch Unangepassten aber ging nach einer gewissen Pause in vielen öffentlichen Heil- und Pflegeanstalten weiter. Durch gezielte Vernachlässigung, Unterernährung oder überdosierte Medikamente. Die Krankenhausbetten sollten schnell frei werden für die Opfer von Luftangriffen, für verletzte Soldaten und andere rein körperlich Kranke. Bis Kriegsende wurden Historiker Götz Ali zufolge im Rahmen des Euthanasieprogramms etwa 200.000 Kinder und Erwachsene ermordet. Euthanasieopfer. Niemand in meiner Familie hat Trude jemals so genannt.
So. So interessant. Die Professorin. Liska Gertrud, evangelisch, Schneidemühl, Gartenstraße. 20.13.30 Uhr. Also das sind alles frei erfundene Sachen, ne? Diese Daten. Das kann auch 10 Tage vorher gewesen sein. Das geht da seriell. Sie kennen ja auch diesen Abrechnungsbetrug, den die gemacht haben, ne? Also die noch 14 Tage länger leben lassen, damit die Kostenträger noch ein bisschen zahlen. Meseritz-Oberwalde. Und woher haben Sie jetzt diese Urkunde?
Ich sitze im Berliner Büro von Götz Ali. Er hat ein Buch über die Euthanasiemorde geschrieben und darüber, welche Rolle die Familienangehörigen der Opfer dabei spielten.
Es gab einen zentralen Erlass, wenn Angehörige also mit aller Kraft protestieren und ihre Leute raushaben wollen, dann ist diesem Ansuchen stattzugeben. Und es ist auch im Wesentlichen in allen Fällen geschehen. Also man hat da im Grunde, also so eine kleine Einspruchsfrist, ja, wie wir heute nach jedem Kaufvertrag eine Einspruchsfrist von 14 Tagen haben, was wir uns nie durchlesen, eingerichtet, die war nicht öffentlich. Aber wenn Leute gesagt haben, wo ist der am nächsten Sonntag beim Besuch, dann haben die den gekriegt. Es ist völlig klar, dass es eine eindeutige Mitverantwortung der Angehörigen gibt.
In der Nachkriegszeit hätte man deshalb nicht oder nur ungern über das Thema gesprochen, meint Ali. Die ermordeten Angehörigen wurden einfach aus der Erinnerung verdrängt. Was bedeutet das für meine Familie? Kann er mir sagen, wie Trude in Oberwalde gelandet ist? Wurde sie direkt dort eingeliefert?
Also ich stelle mir nicht vor, dass es direkt ging. Aber wenn Sie die Krankenakte da finden, da müsste ja dann Verweis drin sein, aus welcher Anstalt sie da hingekommen ist.
Tatsächlich finde ich über eine Internetsuchmaschine, die polnische Archivdatenbanken durchforstet, schließlich einen Eintrag zur Krankenakte von Trude. Sie liegt im staatlichen Archiv in Gorzów-Wielkopolski, früher Landsberg, eine Stadt in Westpolen. Ich bin sehr aufgeregt, als die Kopien schließlich mit der Post ankommen. Es sind 20 Seiten, teils maschinenbedruckt, teils handschriftlich abgefasst. Am 16. Februar 1943 wurde Trude also vom städtischen Krankenhaus in ihrem Wohnort Schneidemühl nach Oberwalde verlegt. Die Einrichtungen des Krankenhauses in Schneidemühl seien für einen längeren Aufenthalt nicht ausreichend, heißt es in einem ärztlichen Attest. Gerade mal 5 Tage hat Trude in Oberwalde überlebt. So steht das in der Krankenakte.
Todesursache? A. Grundleiden, Geisteskrankheit? B. Begleitkrankheiten keine, C. nachfolgende Krankheiten und D. unmittelbare Todesursache, Erschöpfung.
Die schwer psychisch Kranken und Arbeitsunfähigen. In den Heil- und Pflegeanstalten wurden sie meist als Erste umgebracht. Trude war möglicherweise in eher schlechter Verfassung, als sie in Oberwalde ankam. Zumindest, wenn man der Krankenakte glaubt.
Innere Organe ohne Befund. Die Patientin ist zeitweise sehr unruhig, spricht ständig unzusammenhängende Worte aus, soll in den letzten Wochen oft von Selbstmord gesprochen haben und ein ständiges Angstgefühl gezeigt haben.
Die Formalitäten bei der Aufnahme in Schneidemühl und Oberwalde hat Heinz übernommen, Trudes Bruder. Aus den Unterlagen geht hervor, dass er am 13. Februar, also wenige Tage vor Trudes Überweisung nach Oberwalde, als ihr Pfleger, eine Art Betreuer, eingesetzt wurde. Die Anmeldeunterlagen hat er ausgefüllt und unterschrieben. Ob er in Oberwalde vor Ort war, kann ich nicht herausfinden. 1943 war Heinz Mitte 40. Ingenieur, verheiratet, 3 Kinder, eine Arbeitsstelle in Posen, also in der Nähe.
Und Heinz, das war zu Besuch bei Tante Trude. Ich weiß nicht, war das jetzt in Dresden oder in Posen?
Tante Rotraut.
Die haben sich quasi sehr geliebt und verehrt als Geschwister, ne? Er hat sie ja auf den Knien, hat er sie ja dort quasi hingebracht, ne? Hatte gedacht, da würde geholfen und so, aber nichts.
Landesheilanstalt Oberwalde, Hauptbuchnummer 11.152, Frauen. Eigentumsverzeichnis der Gertrud Ferchland. Aufgenommen am 16. Februar 1943, entlassen, gestorben am 21.02.1943. A. Wertsachen, Brillen mit Etui 2. B. Bekleidung und anderes, Hüte 1, Kleider 1, Unterröcke 1. Paar Strümpfe 2, Paar Schuhe 1, Nachthemden 1, Mäntel 1, Hemdhosen 1, Beinkleider 1, Schals 1, Strumpfhalter 1, Paar Pantoffel 1, Koffer 1, Handtaschen 1, Paar Handschuhe 1, Taschenlampen 2, Brillenaufsatz 1, Taschenmesser 2, Füllhalter und Etui 3, Bilder 1.
Man kann, glaube ich, sagen, dass es sich im ersten halben Jahr weitgehend herumgesprochen hat.
Götz Ali. Stimmt seine These, dann wussten die meisten Deutschen spätestens 1940, dass ihre Angehörigen in den psychiatrischen Einrichtungen, in Behinderten- und Altenheimen in großer Gefahr waren. Trudes Chef, dem Direktor der Lehrerinnenbildungsanstalt in Schneidemühl, scheint es jedenfalls klar gewesen zu sein.
Sehr geehrter Herr Doktor, gestatten Sie, dass ich mich mit einer kurzen, aber mir sehr am Herzen liegenden Bitte an Sie wende. Am heutigen Tage wird Frau Professor Diplom-Ingenieur Gertrud Ferchland aus Schneidemühl nach einem schweren Zusammenbruch bei Ihnen eingeliefert. Ich kenne die Patientin seit 1936 von unserer gemeinsamen Arbeit an der Hochschule für Lehrerinnenbildung und weiß, dass es sich bei ihr um einen seit längerem leidenden, aber sehr, sehr wertvollen Menschen handelt.
Die Trude. Nicht nur wertvoll, sondern sehr, sehr wertvoll. Ein wichtiger Unterschied. Begründeten die Nazis doch ihr Morden mit Überlegungen wie denen des Psychologen Adolf Jost.
Der Wert des menschlichen Lebens kann eben nicht bloß null, sondern auch negativ werden, wenn die Schmerzen so groß sind, wie es in der Todeskrankheit der Fall zu sein pflegt. Der Tod stellt gewissermaßen den Nullwert dar, ist daher gegenüber einem negativen Lebenswert noch immer das Bessere.
Also nochmal. Sehr, sehr wertvoll. Außerdem?
Sie werden verstehen, dass wir an dem tragischen Schicksal der bewährten Kameradin großen Anteil nehmen. Deswegen bitte ich Sie herzlich, diesem Falle, soweit das möglich ist, ihr besonderes ärztliches Interesse zuwenden zu wollen. Ich würde es darüber hinaus dankbar empfinden, wenn Sie mir bei Gelegenheit eine Mitteilung über das Ergehen von Frau Ferchland zukommen ließen. Heil Hitler, mit vorzüglicher Hochachtung, Ihr sehr ergebener Professor Dr. Bergmann.
Handschriftlicher Vermerk, 20. Februar 1943, eilt.
Im Zustand des Fräulein Ferchland ist noch keine Besserung eingetreten. Auch lässt die Herztätigkeit zu wünschen übrig.
Auch Trudes Bruder Heinz bekam Post aus Oberwalde. Nach allem, was man über die Euthanasiemorde weiß, stand zu dem Zeitpunkt bereits fest, dass Trude sterben würde. Vielleicht war sie sogar schon tot.
Telegramm Herrn Ferchland, Posen, Odenwaldstraße 5.
Zustand ihrer Schwester infolge Herzschwäche und Nahrungsverweigerung sehr ernst, fast hoffnungslos. Landesheilanstalt, Telegramm kostet 2 Reichsmark 95.
Ob Heinz mit dieser Nachricht gerechnet hat? Er war Akademiker, Diplom-Ingenieur, promoviert, arbeitete in der Rüstungsindustrie und soll gute Kontakte zur Partei gehabt haben.
Ich glaube, die Gründe, etwas nicht wissen zu wollen, die sind sehr komplex, vor allem in diesem Fall. Ich habe von der Scham und der Schande gesprochen, die als familiäres Gefühl damit vielfach auch heute noch verbunden ist, auch wenn die Leute es bestreiten, es ist da, das ist überhaupt keine Frage. Das Zweite ist die materielle Not, die Enge. Und da muss man sich vorstellen, wenn man heute einen dauerhaft kranken Menschen oder einen dementen Vater oder sowas in der Familie hat, dann gibt es unendlich viele öffentliche Hilfen. Und das ist sehr beachtlich. Und das ermöglicht es auch, den Familien solche Lasten zu tragen. Das ist überhaupt keine Frage. Damals ist ihnen, wenn sie zum Beispiel Mutter oder Vater oder beides eines behinderten Kindes wurden, ist ihnen das Kindergeld für die gesunden Kinder entzogen worden, weil sie nun eine erbkranke Sippe waren. Da haben sie für das behinderte Familienmitglied überhaupt nichts bekommen, sondern sie haben insgesamt weniger bekommen und auch deutlich weniger soziale Anerkennung. Nichts. Und das mobilisiert Gefühle, die ich für allgemein menschlich halte.
In der NS-Zeit, so Ali, hätten viele Deutsche die Ermordung ihrer Kinder, Geschwister, Eltern, Ehepartner, Onkel und Tanten hingenommen. Sie zum Teil sogar direkt oder indirekt gebilligt. Aber, sagt er, man soll die Umstände nicht aus dem Blick verlieren. Die dauernde Propaganda von den nutzlosen Essern, den geistig Toten, den menschlichen Hülsen, vom erlösenden Gnadentod tat ihre Wirkung. Dazu der psychische und materielle Druck auf die Angehörigen. Auch wenn dies das Unrecht und die Unmenschlichkeit der NS-Euthanasie nicht rechtfertigen kann.
Guten Morgen.
Morgen.
Guten Morgen, morgen. Morgen ist gut.
Ja,
die Leute kochen wärm.
Ja, ja.
Labor der Moderne. Künstlerkolonie, Utopia. Für Helleau, die erste deutsche Gartenstadt, gebaut ab 1909, gibt es viele klangvolle Titel. Für mich ist Helleau der Geburtsort meiner Großmutter und ihrer Geschwister. Der Lebensmittelpunkt meiner Urgroßeltern und Ururgroßeltern. Die Heimat von Trude. Viele hübsche Gebäude, Villen, aber auch Reihenhäuser. Straßenzüge mit Namen wie in einer Zwergensiedlung. Am grünen Zipfel, am Sonnenhang, der Heideweg beim Gräbchen. Auf dem Weg zu Uta, einziges Familienmitglied, das noch hier lebt. 94 Jahre alt, ihr Leben lang Vegetarierin, wohnt noch immer allein in ihrem kleinen Haus, das früher meinen Ururgroßeltern gehörte. Ein Haus, in dem auch Trude und Heinz ein- und ausgingen. Genau genommen war Uta eine Art Stiefschwester von Trude und Heinz, wenn auch deutlich jünger als die beiden. Ich frage sie nach ihren Erinnerungen und sie antwortet freimütig, munter und sehr gescheit. Natürlich, die Trude, unglaubliche Lache, glockenhell, irgendwie perlend. Niemand von euch hat das geerbt. Ich will mein Aufnahmegerät einschalten, aber Uta lehnt ab. 3 Tage hintereinander. Warum diese alten Geschichten aufwärmen? Ich soll mal was über Flüchtlinge machen, viel wichtiger. Zusammen mit einer Kopie der Krankenakte habe ich eine Liste von Fragen an Götz Ali geschickt. Auch diese. Gehen Sie davon aus, dass Trudes Bruder, Heinz Ferchland, ein Ingenieur, der bei Junkers gearbeitet haben soll, vermutlich wusste, welche Gefahr seiner Schwester in Meseritz-Obrawalde droht?
Ja. Heinz Ferchland war in das Verfahren der Verlegung nach Meseritz-Obrawalde involviert. Dafür spricht insbesondere, dass er den Personalbogen für seine Schwester am 20.02.1943 in Posen unterschrieben hat.
Lassen die Dokumente für Sie einen eindeutigen Schluss darüber zu, ob Gertrud Ferchland in Meseritz-Obrawalde ermordet wurde oder eines natürlichen Todes starb?
In der Akte findet sich kein einziger Hinweis auf ein körperliches Leiden. Der Verlauf spricht eindeutig für Mord.
Die Frage, ob Heinz sich der Gefahr bewusst war, in der Trude schwebte, stelle ich auch Uta. Sehr schüchtern, frage ich, denn auch sie hat Heinz sehr gemocht. Die Antwort kommt schnell. Absolut nicht. Kann nicht sein. Hat man doch alles erst viel später erfahren. Und ein Nazi war er auch nicht, der Heinz. Hätten doch viele jüdische Freunde und Bekannte gehabt, Heinz und Trude. Geheiratet hat der Heinz dann aber trotzdem in SA-Uniform. Das Foto klebt im Album meiner Oma.
Wieder einsteigen oder aussteigen? Die Türen schließen gleich.
Wuppertal-Barmen. Der Enkel von Heinz, Volker, holt mich an der Schwebebahn ab. Zum Spaziergang mit seinen beiden Hunden. Die Barmer Anlagen sind ein riesiges Parkgelände mit Blick über die Stadt. Es nieselt.
Dieter!
Langsam arbeiten wir uns einen Hügel hinauf. Volker ist erkältet, raucht aber trotzdem. Wie der Großvater, sagt Volker. Der hat auch geraucht, wie ein Schlot. Ägyptische, schön dunkel und ohne Filter. Als Heinz Ende der 70er Jahre starb, war Volker ungefähr 15. Die letzten Lebensjahre hat Heinz hier in Wuppertal-Barmen gelebt. Unter einem Dach mit Tochter, Schwiegersohn und Enkel.
Faszinierende Persönlichkeit, auf jeden Fall. Also wenn nicht genial, dann noch zumindest ganz dicht dran vorbeigeschraubt. Dafür dann total aufbrausend, ungeduldig, unglaublich zynistisch. Ganz, ganz böse Zunge. Gab nur wenige Menschen, die er bewusst verschonte.
Über die Vergangenheit, den Krieg, sagt Volker, hätte Heinz nicht besonders viel erzählt.
Trude, der Name sagt mir gar nichts. Ja, ich weiß, dass Großvater insofern für damalige und vor allen Dingen dortige Verhältnisse sehr merkwürdige Familienverhältnisse hatte. Aber was das nun so genau war, auch darüber wurde nur sehr ungern gesprochen. Es gab eine Scheidung. Also das ist so das Hauptteil, was ich mitbekommen habe. Scheidung und irgendwo ein paar Irrsinnige.
Glaubt er, dass Heinz klar war, was in Oberwalde los war?
Ich weiß es nicht, kann ich nicht sagen. Ja, kann ja auch sein, dass man sich eines Menschen, der geistig behindert ist, entledigt hat. Das will ich nicht ausschließen. Also mit diesem Maß an Intellekt geht auch eine gewisse Skrupellosigkeit einher. Das steht außer Frage. Wobei ich es eigentlich meinem Großvater nicht zutraue. Ja, wenn du hörst, wie der sich um Rotraut und Hertha und Brunhilde gekümmert hat, kann es natürlich sein, schlechte Gewissen. Aber ich hatte nicht den Eindruck, einen Mann vor mir zu haben, der nachts schlecht schläft.
Wieder zu Hause krame ich in einem Stapel Briefe, den Tante Rotraut, die Schwester meiner Oma, mir vor langer Zeit gegeben hat. Einer stammt von ihrem Onkel Heinz.
Barmen, 12.05.57. Liebe Rotraut, ihr seid gewiss böse auf mich, aber ich hätte euch nur immer von neuen Sorgen erzählen können, die ich lieber allein trage. Ich weiß wohl, dass ich andere brauche und ich würde gern mit Menschen reden. In der Familie habe ich niemanden. Manchmal versteht mich G., aber auch bei ihr habe ich das Gefühl, dass ihr Verstehen nur Maske ist, mit der sie, Gott weiß, etwas anderes verbirgt. Genau wie die Tante Trude, die in ihrer maßlosen Herrschsucht sich Menschen gefügig zu machen suchte und oft mit Erfolg, dadurch, dass sie sich für sie aufopferte. Ihre Aufopferung entsprang aber nie der Menschlichkeit. Du würdest sagen, der christlichen Nächstenliebe. Ich drücke mich anders aus, meine aber wohl genau dasselbe. Nimm dies alles bitte nicht als Werturteile oder Überheblichkeit. Menschen, die wie Tante Trude an manisch-depressiven Irrsein leiden, leiden im wahrsten Sinne des Wortes und sind aufs Tiefste zu bedauern. Ebenso wie diejenigen ihrer Mitmenschen, die von ihnen tyrannisiert werden. Grüße alle, besonders natürlich Hans. Dein Onkel Heinz.
Dieser Brief ist der einzige, den ich besitze, in dem Heinz etwas über seine Schwester schreibt. Aber da sind auch noch die Aufzeichnungen meiner Urgroßmutter Ilse, also von Heinz' anderer Schwester. Das Verhältnis der Geschwister untereinander scheint ziemlich schwierig gewesen zu sein. Das beweist nichts, erklärt aber vielleicht, warum offenbar keiner versuchte, Trudes Überweisung nach Obrawalde zu verhindern.
Ich glaube, wenn ein Mensch anormal, auffällig, lästig wird in der Familie, dann entstehen Aggressionen. Und es ist gar nicht leicht, damit umzugehen, weil es Aggressionen sind, die sich gegen einen besonders wehrlosen Menschen richten. Fürs Gewissen ist das was Hartes. Ich kenne das aus eigener Erfahrung mit meiner behinderten Tochter und ich spreche auch ganz regelmäßig, die ist jetzt 36, mit Eltern anderer behinderten Kinder, spreche ich diese Fragen an und immer kriegen sie sofort eine Reaktion, die ganz paradox ist. Die Leute kriegen leuchtende Augen und sagen, endlich sagt es mal einer, dass ich an solchen Problemen leide, dass es die gibt.
Die Schuldfrage, die Mitwisser, die Mittäterfrage beschäftigt Götz Ali schon lange. Mich beschäftigt sie auch.
Ich halte das für eine anthropologische Grundkonstellation, die nichts mit nationalsozialistischem Rassismus zu tun hat. Die gibt es einfach. Und die gibt es übrigens auch im Personal dieser Anstalten. Und die gibt es auch heute, auch wenn 20-mal das Wort Inklusion fällt. Das kriegen sie nicht weg. Das ist dauerhaft da. Aber sie können es beeinflussen. Sie können es beeinflussen durch eine freundliche, öffentliche, gesellschaftliche Haltung, die verständnisvoll und aufgeklärt ist. Und sie können es beeinflussen, und das geschieht in der Bundesrepublik in wunderbarer Weise, durch öffentliche Hilfen, durch staatliche Maßnahmen, im Grunde durch Geld.
Götz Ali ist mit diesem, sagen wir, Misstrauen gegenüber der menschlichen Natur nicht allein. Das zeigt die deutsche Debatte um das Thema aktive Sterbehilfe. Viele Gegner einer Liberalisierung haben Angst, die grundsätzlich wohlwollende und verständnisvolle Atmosphäre, wie Ali sie beschreibt, aufs Spiel zu setzen. Meseritz-Obrawalde hat heute den für Deutsche kaum auszusprechenden Namen Jędrzejczyk-Obrzyce. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs gehört die Kleinstadt zu Polen. Ich beschließe hinzufahren, will ein Gefühl bekommen für den Ort, an dem Trude umgebracht wurde. Ich will wissen, ob es ein furchteinflößender, ein trister Ort ist. Und ich will wissen, was Trude gesehen hat, bevor sie starb. Die Autofahrt von Köln dorthin dauert ungefähr 9 Stunden. Viel Zeit, um sich den Ort auszumalen, an dem die Nazis wohl bis zu 10.000 Menschen ermordet haben. Ich erinnere mich an Besuche in Auschwitz, Dachau, Ravensbrück und mache einen Denkfehler. Obrawalde ist keine Gedenkstätte, sondern eine psychiatrische Klinik. Die Rote Armee hat das Krankenhaus im Januar 1945 erreicht, eine Untersuchungskommission einberufen und den Krankenhausbetrieb schon im Juli 1945 in polnische Hände übergeben. Bis heute werden hier Patienten versorgt. Links und rechts vom Tor ein Mini-Supermarkt, eine Werkstatt, eine Kirche. Die Zufahrt zum Krankenhausgelände ist offen. Keine Schranke, gar nichts. Man läuft direkt aufs Hauptgebäude zu. Roter Backstein, geschwungene Fensterbögen, kleine Säulen, grünes Pflanzendekor. Im Giebel eine Rosette, darunter 2 Videokameras. Drinnen kommt mir auf hohen Absätzen Anna Małecka entgegen. Rundlich, freundlich, zupackend.
Ich bringe Ihnen noch ein paar Unterlagen und dann gehen wir zu Łukasz. Mit dem können Sie alle Detailfragen besprechen.
Łukasz Paczkowski, ein freundlicher, jugendlicher, offener Mensch. Kapuzenpulli, 3-Tage-Bart. Er bietet schnell das Du an.
Ich habe hier meine Kindheit verbracht. Meine Mutter hatte hier Dienst und ich habe hier als Kind viele Stunden mit psychisch Kranken verbracht. So wie viele andere, die hier wohnen. Psychische Erkrankungen werden hier von vielen anders verstanden und wahrgenommen und der Grad an Stigmatisierung ist etwas niedriger unter den Leuten, die hier wohnen.
Vukas Tante hat hier direkt 1945 angefangen zu arbeiten. Seine Cousine ist auch hier tätig. Und Vukas Mutter ist seit 50 Jahren als Psychiaterin in Obrawalde. Er selbst hat im Krankenhaus erst als Pfleger gejobbt, dann Polonistik studiert, schließlich eine Psychotherapeutenausbildung dran gehängt. Das Gelände ist weitläufig. Hinter dem Hauptgebäude eine lange Achse mit Wirtschaftsgebäuden, einem alten Wasserturm, der früheren Küche, der Bäckerei, der Wäscherei, dem Maschinenraum, Werkstätten, dem Kesselhaus. Dann Kohlenlager, Kühlraum und Sektionssaal. Alles rot-gelber Klinker, gebaut um 1901. Rechts und links davon zweistöckige Pavillons für die Patienten. Weiter entfernt kleine Villen. Dazwischen Kiefern, kleine Straßen, viele Katzen, ab und zu ein Auto. Obrawalde war und ist eine Welt für sich. Angelegt als Selbstversorgerbetrieb mit Landwirtschaft und Gärtnerei. In den 1920er Jahren auch Grundschule, Freibad, Kegelbahn und Kinosaal. Der Sonnenschein, die Architektur, alles friedlich und ruhig. Ein paar Handwerker laufen herum, ansonsten wenig Fußgänger.
Früher blieben die Patienten ein halbes Jahr oder sogar 8 Monate hier. Dann hatten sie häufiger sogenannten freien Ausgang. Liefen also auf dem Klinikgelände herum. Ich denke, so haben auch die übrigen Bewohner hier, also auch das nicht-medizinische Personal, gesehen, dass diese Menschen wirklich überhaupt nicht gefährlich sind. Also um hier ein gutes Klima für die psychisch Kranken zu schaffen. Dafür war das sicher sehr wichtig.
Heute blieben die meisten aber nur für ein paar Wochen, würden medikamentös eingestellt und danach ambulant behandelt. Vukas arbeitet als einer von 2 Psychologen in der allgemeinpsychiatrischen Abteilung, behandelt Patienten mit Psychose, Schizophrenie, affektiven Störungen, Depressionen, Neurosen. Er bleibt stehen, deutet auf 2 leerstehende Häuser auf der anderen Straßenseite.
Hier in diesen beiden Gebäuden wurden Patienten ermordet. Da rechts.
Etwas weiter entfernt, auf der früheren Frauenseite, betreten wir das Haus Nummer 6. Schutt, Staub und Gerümpel überall. An den Wänden Bleistiftgekritzel. Weiter hinten machen Bauarbeiter eine Pause. Getötet wurde während der Nazizeit nur in einigen der Abteilungen. Auch in dieser. Wir stehen in einem großen, hellen Saal. Früher waren hier Betten. Vielleicht auch das von Trude. Eine Tür an der Seite führt in eine Kammer.
So sahen mehr oder weniger die Isolierzimmer aus, wo man den Patienten die Spritzen gab. Anschließend wurden sie in die Pathologie gebracht und dann in Papierkörben auf Wagen zu den Massengräbern.
Leer, unscheinbar, schmales Oberlicht. Einfach ein Raum. Ein Bild, das mein Erinnerungsvermögen sofort wieder löscht, nachdem ich mich abgewendet habe. Morgens eine Milchsuppe mit Beruhigungsmitteln. Später am Tag Veronal, Luminal, Morphiumscopolamin. Alles in Überdosen. Tabletten, Injektionen, Magensonden, Darmeinlauf. Zur Not Luftinjektionen.
Du willst wissen, welchen Einfluss das auf die nachfolgenden Generationen in deiner Familie hat, oder? Ich weiß nicht, was den größten Einfluss hat. Der Umstand, dass jemand in der Familie psychisch krank war? Oder dass jemand umgebracht wurde, der psychisch krank war? Oder dass man einer Nation angehört, die sich für die Euthanasie psychisch Kranker entschied?
Dass gerade Ärzte und Pflegepersonal zu Mördern wurden, scheint besonders perfide. Tatsächlich haben einige der Krankenschwestern aus Obrawalde später in den Nachkriegsprozessen ausgesagt, sie hätten die Patienten von ihren Leiden erlöst. Anna G. behauptete:
Bei dem Eingeben des Mittels ging ich mit großem Mitgefühl vor. Ich hatte den Patienten vorher erzählt, dass sie nur eine kleine Kur mitzumachen hätten. Beim Eingeben nahm ich sie liebevoll in den Arm und streichelte sie dabei.
Jak można zabijać, a jednocześnie mieć coś w rodzaju współczucia?
Kann man töten und gleichzeitig so etwas wie Mitgefühl haben? Ich glaube, dass es das gab. Für mich ist entscheidend, dass man die Kranken erst betäubt hat, bevor man sie umbrachte. Man hätte sicher auf sehr viel grausamere Weise töten können. Das kann man schwerlich als humane Methode bezeichnen. Das klingt total unpassend, aber es zeigt doch die Denkweise. Und dann war das eine totalitäre Maschinerie. Es ist natürlich leicht, aus einem Abstand von 50, 60 Jahren diese Leute zu verurteilen und zu sagen, sowas hätten wir nie gemacht. Aber das wissen wir einfach nicht mit völliger Gewissheit.
Oceniać tych ludzi i twierdzić, że my byśmy tak nigdy nie postąpili. Tego nie wiemy na pewno. Nie ma pani nie ma nikogo.
Und dennoch, überall, auch in Obrawalde, gab es Krankenschwestern und Ärzte, die sich weigerten, Patienten zu ermorden. Besondere Konsequenzen hatte das meistens nicht. Man wurde versetzt, möglicherweise verlief die berufliche Karriere etwas schlechter. So das Fazit von Historikern. Ich denke an meine eigene Familie. An die mit den bisschen schwachen und die mit starken Nerven, wie meine Oma das manchmal gesagt hat. An die Täter, Opfer, Mitläufer. An die, die in keine der Kategorien passen oder plötzlich von einer in die andere wechselten. Wie im Prinzip auch Trude. Sie war keine Oppositionelle, hat als Pädagogin unter den Nazis Karriere gemacht, wurde dann krank und schließlich umgebracht. Mir fällt ein Brief ein, den Trude 1933 an ihre Schwester, meine Urgroßmutter Ilse, schrieb.
Es ist schön, dass du Freude an der Familiengeschichte hast. Aber ich sammle weiter und du wirst in deinem Buch viel nachtragen müssen. Paul, Bruno und Hannchen W. hatten alle einen Knacks. Der alte W. war auch ein bisschen doof. Paul ist nach dem Krieg an Paralyse gestorben. Hannchen war schwachsinnig und hat sich ertränkt. Bruno, später Greta Haas Bräutigam, ist ewiger Student und Hypochonder.
Seitenweise geht das so. In weit mehr als nur einem Brief. War eine leidenschaftliche Ahnenforscherin, die Trude. Hat Vorfahren und Verwandte alle genau unter die Lupe genommen.
Ich weiß, dass man von solcher Arbeit wieder abkommt. Aber wenn mal so ein Impuls da ist, sich wieder damit zu beschäftigen, so sollte man ihm so viel wie möglich nachgeben und von allen alles sorgfältig aufheben. Es geht mir genau wie dir bei dieser Beschäftigung. Es ist so etwas Ewiges und unbedingt Gültiges und ein abgeschlossenes Leben und etwas Geheimnisvolles, Unentrinnbares aus dem Familienzusammenhang. Entschuldige, dass ich so schlecht schreibe. Meine Schrift wird rasend schnell schlechter, weil ich keine innere Ruhe habe. Vielleicht wird's wieder besser mit mir. Die Magengeschichte ist ja jetzt wirklich sehr gut in Ordnung und die Nerven erholen sich vielleicht auch. Nun ist's fast 1 Uhr. Ich hoffe, wir sehen uns bald nach meiner Reise. Vorher habe ich noch viel zu arbeiten. Gute Nacht und viele herzliche Grüße. Deine Trude.
Tante Trude, Erinnerungen an einen Euthanasiemord. Ein Feature von Johanna Herzing. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2016. Es sprachen Johanna Herzing, Katharina Schmalenberg, Valentin Stroh und Sascha Zschorn. Ton und Technik Ernst Hartmann und Roman Weingart, Regie Claudia Katterneck, Redaktion Klaus Pilger und Hermann Theissen.